Geil. Okay, dann sag ich einmal mehr willkommen zum neuen Treibstoff-Podcast. Willkommen zurück. Ich bin heute mal wieder nicht alleine, sondern wie immer mit meiner lieben Co-Moderatorin Janina am Start. Hi Janina.
Hallo.
Schön, dass du mal wieder da bist. Aber wir haben auch mal wieder einen sehr spannenden und netten Gast. Und zwar die Karen Altpeter von Vodafone. Hi Karen.
Hi, ich grüße euch.
Einmal vorab für die Zuhörer die Information, dass wir nicht am gleichen Ort aufnehmen. Janina und ich sitzen in Hamburg, wie eigentlich fast immer, und haben Karen jetzt aus Düsseldorf zugeschaltet. Falls es also eine mini, mini, mini kleine Latenz gibt bei Frage und Antwort, könnte es daran liegen oder auch daran, dass Karen sich sehr viel Zeit zum Überlegen gibt, um richtig gute Antworten zu geben.
Genau.
Wir haben gestern auch schon einen kleinen Probelauf gemacht und schon mal einen Test-Podcast aufgenommen mit Karen, uns dann in letzter Sekunde aber dazu entschieden, ach, wir speichern ihn einfach nicht, beziehungsweise hat uns die Technik verlassen, hat uns im Stich gelassen und ja, und darum machen wir jetzt quasi Runde 2 und tun so, als wäre es das erste Mal, dass wir dann reden, aber eigentlich wissen wir fast alles schon.
Es ist einfach abgestürzt. Es lag nicht an uns. Wir haben gespeichert, aber es wollte nicht speichern.
Es wollte nicht speichern, aber ich glaube, dafür sind wir heute alle ein bisschen weniger aufgeregt. Wir kennen uns schon ein bisschen, wir wissen, was uns ungefähr erwartet und können die besten Infos für euch, liebe Zuhörer, aus Karen rausziehen. Und ich würde sagen, wir steigen auch direkt mal ein. Und was für die Zuhörer und für uns natürlich interessant ist, ist erstmal zu wissen, wer du ungefähr bist. Also ich kann ja einmal kurz sagen, warum wir mit dir sprechen. Also wir finden es immer sehr interessant, nah am Arbeitsalltag von PR und Marketing verantwortlich zu sein. Das ist ja unsere Zielgruppe und darum wollen wir auch so ein bisschen reinschauen, wie tickt die Branche eigentlich, wie arbeitet man denn so? Und jetzt haben wir mit dir einen spannenden Gast, der eben in einem großen Unternehmen in einer spannenden Position arbeitet, also bei Vodafone, kennt einfach jeder. Und dort als Pressesprecher zu sein in relativ jungen Jahren ist bestimmt ganz, ganz interessant und darum wollen wir von dir so ein bisschen was darüber wissen. Aber ja, um das ein bisschen einordnen zu können, um zu gucken, wie du da gelandet bist, kannst du uns ja vielleicht erstmal erzählen, wie dein bisheriger Weg so war, der dich von der ersten Idee, irgendwas mit Medien zu machen, bis hin an diesen Platz gebracht hat, wo du jetzt gerade sitzt.
Ja, du hast eigentlich schon das Schlagwort direkt gesagt. Ich wollte immer schon irgendwas mit Medien machen. Und zunächst hatte ich die Idee, im Journalismus zu starten, was ich dann auch gemacht habe. Ich habe in der Schule und dann im Studium für die Uni-Zeitung gearbeitet, habe fürs Uni-Radio gearbeitet und dann auch bei einer lokalen Boulevardzeitung, habe dann studiert in den Fächern Soziologie, Politikwissenschaften und Medienwissenschaften und dachte dann, ich will auch mal nochmal reinschauen, wie ist es eigentlich auf Agenturseite. Da ging es vor allem um Veränderungsprozesse, um interne Kommunikation. Hatte ich dieses Feld abgedeckt und dachte, Mensch, wie ist denn das eigentlich dann, in einem großen Konzern zu arbeiten? Und so gelang mein Weg dann zu Vodafone in die interne Kommunikation. Habe dort ja viel auch für die Mitarbeiterzeitung, die es damals noch gab, geschrieben, für das Intranet, hatte mein eigenes kleines Videoformat, das hieß Karen kommt vorbei, wo ich nach dem Motto Willi will's wissen durch die Häuser gereist bin. Das war nämlich zur Zeit, als wir Kabel Deutschland übernommen haben, wo es darum ging, zwei komplett unterschiedliche Kulturen zusammenzubringen. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danach habe ich dann mich fürs Volontariat entschieden, auch bei Vodafone. Bin in der Zeit dann irgendwann auf die andere Seite gewechselt, in die externe Kommunikation und habe dann gemerkt, PR, dafür brenne ich. Ich finde es super spannend herauszufinden, wie kann ich Geschichten in die Medien setzen. Und ja, dann wollte ich ja eigentlich doch irgendwie noch meinen Master machen, aber dann bin ich dann doch bei Vodafone geblieben. Die Chance ist mir dann aufgetan worden und bin dann seit 3 Jahren in der Sprecherrolle.
Das klingt für mich ein bisschen so, als hättest du noch relativ lange an diesem Journalistentum festgehalten, weil du hast ja gerade gesagt, dass du da die Mitarbeiterzeitung auch gemacht hast und dieses Videoformat und dann ein Volo gemacht hast und alles so klassische, eher journalistische Dinge, ne? Also erstmal spannend finde ich, dass Vodafone so viele journalistische Tätigkeiten anscheinend beinhaltet oder ausübt oder anbietet oder was auch immer. Und dann erst nach und nach die Vorzüge der PR schätzen gelernt hast, oder?
Ja, tatsächlich. Also mir liegt oder lag, ich glaube, es liegt mir immer noch das Schreiben total und Geschichten zu finden, wie so ein Trüffelschwein zu schauen, wo stecken eigentlich tolle Geschichten. Aber irgendwann fand ich es dann noch spannender zu wissen, wie kannst du eigentlich jemanden anderen vielleicht Richtung Inception dazu bringen, dass er deine Geschichte auch toll findet. Das war für mich dann auch der Ankerpunkt zu sagen, ich schaue mal rüber auf die andere und vielleicht auf die böse Seite der Macht, um zu schauen, wie arbeitet man eigentlich in der PR. Und ich muss sagen, sagen, es hat es mir angetan und ich mache es immer noch sehr gerne.
Also hast du es eher aus inhaltlicher Überzeugung gemacht und nicht vielleicht auch aus dem Grund heraus, dass ja, sich der Journalismus total verändert. Und es gibt ja sehr viele Journalisten, die vom Journalismus in die PR gehen, einfach weil sie sagen, da haben sie auch eine andere Sicherheit. Spielte das vielleicht auch eine Rolle oder einfach, weil du gesagt hast, nee, du findest das bringt dir noch mehr Spaß?
Ja, also ich würde sagen, es sind zwei Dinge. Zum einen ist es irgendwie passiert und ich habe daran direkt Gefallen gefunden. Aber zum anderen wahrscheinlich auch, um in die Ferne zu blicken, es gibt natürlich viel mehr Sicherheit. Also wir haben hier einen Konzern, dort hast du regelmäßig dein Geld auf dem Konto, du kannst hier ins Fitnessstudio gehen, du kannst hier auch sogar meditieren, wir haben einen Gebetsraum. Du hast halt einen Betriebsrat, du hast sehr, sehr viele Unterstützung und natürlich, das ist natürlich gerade, wenn man in den Beruf einsteigt, schon etwas, was dich lockt. Aber ich finde, ein Job ist auch immer eine gewisse Überzeugung und gerade in dem Alter, in dem ich bin, glaube ich, ist man noch nicht an dem Punkt, wo man,
Nur ganz kurz für unsere Zuhörer, wie alt bist du denn aktuell?
ich bin 27.
27, also wirklich noch total jung. Okay.
Wobei ich denke, die 30 ist näher als die 20 mittlerweile. Nee, aber ich mache
Ja
das
gut, aber die
tatsächlich auch, weil
30
ich.
ist ja die neue 20, also.
Stimmt, ja, da bin ich ja echt noch ein Küken.
Richtiges
Nee, genau,
Küken, aber
also.
trotzdem schon Vollprofi, ja.
Genau, kurzum, ja, vielleicht war es eine Mischung aus beidem.
Genau, und du hast ja gerade schon gesagt, du bist noch weit, weit, weit unter 30 und deswegen bist du jetzt auch schon eine Alumni der bekannten ja, Netzwerkorganisation, wie nennt man das in der besten, die 30U30, die Creme de la Creme der spannenden PR-Köpfe. Und in der letzten Ausgabe, glaube ich, war ja auch Nico Kunkel zu Gast, der
Genau, wir
Initiator
haben
davon.
sehr ausführlich darüber gesprochen.
Genau, auch ein sehr spannendes Gespräch, falls jemand das noch nicht gehört hat. Vielleicht kannst du aber als Alumni auch nochmal sagen, wie das für dich war oder was 30 und unter 30 für dich für eine Rolle gespielt hat auf deinem Weg.
Ich war, als ich davon hörte, erstmal völlig fassungslos. Es war ein Montagmorgen, 8 Uhr, ich glaube ziemlich genau 8 Uhr, die E-Mail flatterte in mein Postfach und ich dachte, oh yeah, ich bin dabei. Ich habe so viel davon gehört und das ist natürlich ja, eine riesige Strahlkraft, die davon ausgeht. Und ich glaube, Nico hat es ja auch so beschrieben, es geht nicht unbedingt nur um eine Bestenliste, sondern vor allem um ein Netzwerk. Klar, es geht auch um Konkurrenz am Ende, aber es geht vor allem darum, sich zu unterstützen, auszutauschen, ja, ein Kaleidoskop an Leuten zusammenzubringen und ein schönes, buntes Bild der PR-Branche darzustellen. Und ich fand das, was ich bisher mitbekommen habe, schon sehr bereichernd. Ich meine, ihr seid auf mich zugekommen. Von außen gab es schon viel gutes Feedback und es hilft mir auch auf Veranstaltungen, auf Leute schneller zuzugehen und zu schauen, wie sehen eigentlich andere junge Menschen PR, wie stehen sie dazu? Was haben sie für Herausforderungen, für Wege und Wünsche? Deswegen bisher nur Positives.
Ich kann mir vorstellen, dass es hilft, sich mit Gleichaltrigen oder mit Menschen in der gleichen Position oder Phase ihrer Karriere auszutauschen, weil man doch wahrscheinlich im Unternehmen, in dem man ist, dann eher der Einzige ist, der ja jünger ist als die anderen oder an dieser Stelle ist und dementsprechend ja, es wahrscheinlich helfen kann, ja, sich da einfach ein bisschen auszutauschen.
Absolut. Also gerade. Ich fand das so spannend, wie unterschiedliche Wege wir haben, aber alle stehen dann doch vor der Herausforderung, was suche ich eigentlich, wo will ich hin und wie kriege ich vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit, wie kann ich neue Ideen einbringen und dafür ist das unglaublich wichtig und hilfreich.
Ja, irgendwie kommt man dann in gewissen Themen doch auf einen gemeinsamen Nenner, ne? Egal wie unterschiedlich man vielleicht vom Typ ist und in was für unterschiedlichen Unternehmen arbeitet und sei es, dass der eine in einer Agentur ist, der andere in einem Großkonzern, der nächste irgendwie in einem mittelständischen Unternehmen, dass man auch inhaltlich zum Teil die gleichen Herausforderungen hat und Themen, wo man irgendwie vielleicht selber dachte, oh, da sind wir. Leben wir noch total hinterm Mond oder hier haben wir einfach Schwierigkeiten, dass man sieht, okay, das gibt es auch woanders.
Total,
Aber
total auch gerade, weil man sieht auch, man ist irgendwie sonst in seiner Filterblase und dann kann man doch mal rechts und links sich unterhalten. Das ist sehr spannend.
du sagtest eben, dass du in der internen Kommunikation angefangen hast und jetzt in der externen Kommunikation bist. Das heißt ja, dass es bei Vodafone anscheinend noch relativ strikt getrennt ist. Magst du dazu ein bisschen was sagen? Weil es gibt immer noch Unternehmen, aber es schwindet ja zum Teil auch ein bisschen. Dafür wird es gute Gründe geben, warum ihr da noch eine klare Grenze habt. Warum ist das bei euch so?
Das ist tatsächlich historisch gewachsen. Wir waren tatsächlich mal ein Bereich, der war zwar unterteilt, aber es gab eine Leiterin, das ist dann durch Personalwechsel dann aufgebrochen und dann unterschiedlich eingehangen. Also die externe Kommunikation hängt direkt am CEO, die interne an Personalmanagement und ja, Marketing hängt ja, beim Marketingchef. Und dort ist dann irgendwann auch die Social-Media-Abteilung hingewandert. Und ja, es ist ein kleines Stückwerk und das gehört auch mit zu meinen Aufgaben. Das habe ich mir selbst so auf die Brust geschrieben. Ich möchte, dass wir die Zusammenarbeit viel stärker zusammentreiben, weil viel zu oft wird ein Thema dann immer wieder doch neu umgeschrieben für den einen Kanal. Und ich finde, man sollte nicht mehr in Kanal denken, sondern eine Geschichte erzählen und dann von Anfang an schauen, wo kann ich die Person am besten erreichen. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung, wovor viele Unternehmen stehen. Da sind wir nicht die Einzigen und ich sehe viele gute Beispiele, wo es schon funktioniert. Mal schauen, wo es bei uns dann hingeht.
So, jetzt wissen wir ein bisschen, was du machst, aber wir wollen noch ein bisschen konkreteren Blick auf dich und deine Arbeit richten. Kannst du uns denn vielleicht mal mitnehmen durch einen so einen typischen Tag von Karin Altpeter bei Vodafone? Wie läuft es bei dir so ganz konkret im Alltag ab?
Okay, sehr schwierig, einen konkreten Tag zu nennen, aber ich suche mir mal einen beispielhaften raus. Ich fange so zwischen 8:30 und 9 an und ja, gehe erstmal, fahre den Laptop hoch, vielleicht mache ich es auch schon von unterwegs vom Smartphone, schaue mir an, was wurde eigentlich draußen über Vodafone berichtet. Also wir haben klassisch einen Medienspiegel, wo drin steht, was wurde über Vodafone, über den Wettbewerb im Markt und über in politischen Themen berichtet. Mache ich ein Bild drüber oder auch in unseren sozialen Kanälen, was ist da gelaufen? Ja, und dann kommen wir zusammen um 9:30, das ist unsere Morgenlage. Da geht es genau um die Themen, was müssen wir diskutieren, wo fehlen noch Feedbacks, was steht für den Tag an, worauf müssen wir aufpassen und so weiter. Und dann geht es in die konkrete Arbeit. Also
Und
entweder
das
es
macht ihr
geht ans
jeden Tag
Verfassen.
gemeinsam, diese Morgenlage.
Ja, genau, jeden Tag. An einem Tag sogar noch ein wenig länger, wo es dann am Montag reingeht, um zu schauen, was planen wir für die nächste Woche. Und ja, dann geht es an die Projekte, dann geht es ans Schreiben, dann geht es ans ja, Projekte planen, mit Journalisten in Kontakt treten. Ich glaube, das führt so durch den ganzen Tag. Zwischendurch rufen wir uns immer viel rüber. Wir sitzen in einem Open Office, also mein Chef sitzt mir gegenüber. Ich kann immer auf seinen Bildschirm schwingen. Hi Alex, wenn du das hörst. Und das ist wirklich sehr kommunikativ und dadurch ist der Austausch sehr stark. Und ja, der klassische Tag, ich versuche mal gegen ungefähr 18 Uhr Feierabend zu machen. Das klappt mal besser, mal schlechter, aber so um den Dreh.
Du hast ja gesagt, dass du ursprünglich aus dem Journalismus kommst und Spaß am Schreiben hast. Kommst du heutzutage noch viel dazu zu schreiben selber oder sind die Aufgaben dann eher andersartig?
Ich schreibe immer noch viel. Wir haben unsere Website neu gelauncht. Das ist jetzt mehr wie ein Blog. Nicht nur, wo die Pressemeldungen eingestellt werden, sondern auch Hintergrundgeschichten. Und dafür schreibe ich sehr viel. Ansonsten schreibe ich ja, eher so kurze kleine Texte, die man Tweets nennt. Also es ist, finde ich, auch eine Herausforderung, in 280 Zeichen auf den Punkt zu kommen. Aber ich schreibe vielleicht weniger als früher, aber immer noch total gerne und tue es so oft es geht.
Wie ist das so im Umgang mit Journalisten? Macht ihr sehr viel aktive Kommunikation, dass ihr auf die Journalisten zugeht, oder gibt es auch viel, die einfach von außen reinkommt, wo ihr ja reaktiv agieren müsst? Wie ist da so das Zusammenspiel?
Das ist genau dieses Zusammenspiel, das du ansprichst. Und für mich ist gute PR auch immer aktive PR. Na klar muss man die reaktiven Anfragen bearbeiten. Bei uns ist es natürlich auch viel, was negativ reinkommt, sei es irgendwo Netzausfall oder irgendwas im Service ist nicht gut gelaufen. Aber zum anderen geht es dann auch um wirklich inhaltliche Rückfragen oder Journalisten haben selbst Ideen, wozu sie gerne etwas schreiben möchten oder recherchieren. Aber ich finde, die Königsdisziplin ist tatsächlich, ja, Geschichten zu setzen. Und da sind wir sehr im aktiven Austausch. Wir haben unsere, wir nennen sie Key Journalists, diejenigen, die wir für die Wirtschafts- und Technikthemen immer wieder ansprechen. Aber ich finde die Kaltakquise auch immer sehr nett. Also man schaut so ein bisschen, worüber schreiben eigentlich die Kollegen in diesem Themenbereich. Dann geht es darum, irgendwie den Kontakt rauszufinden, sei es über andere Kontakte oder durch die Redaktion durchzutelefonieren. Da ist auch großes Frustpotenzial dabei. Aber das genau ist es spannend. Also wenn man dann die Idee im Kopf hatte und dann ist sie irgendwann in der Zeitung, das ist für mich immer noch ja, eine große Freude.
Was sind denn so aktuelle Themen, an die ihr andockt? Weil ich meine, Ihr habt auch viele Wettbewerber. Digitalisierung ist sowieso ein großes Thema, wo viele versuchen, irgendwie zu kommunizieren, sich inhaltlich zu platzieren. Da seid ihr natürlich einer von mehreren und müsst da auch mit euren Geschichten, mit euren Stories, wie ihr euch platzieren wollt, irgendwie hervorstechen. Kannst du da so ein, zwei Beispiele nennen?
Also generell finde ich es sehr, sehr schwierig, über ein Thema zu reden, was du nicht sehen, schmecken, anfassen, riechen kannst und trotzdem immer dich darauf verlassen möchtest. Und das ist genau wie ihr es vielleicht von zu Hause kennt. Ihr wollt, dass ihr den Wasser anmacht, es kommt Wasser raus und ihr schaltet den Schalter an und das Licht geht an. Und genauso soll es doch bitte mit dem Mobilfunknetz oder TV sein. Und darum geht es da. Ja, zum einen das Erlebnis deutlich zu machen und dafür braucht man Partner, dafür braucht man Geschichten und anpackbare Sachen. Und ja, es ist ja auch irgendwo ein gesättigter Markt. Jeder hat mindestens eins, vielleicht sogar drei Smartphones und jeder hat einen Anschluss. Also geht es darum zu zeigen, wo geht es in der Zukunft hin. Und ich glaube, diese Zukunftsfelder sind auch viele, wo wir uns positionieren möchten. Das ist zum einen das Internet der Dinge, also die Vernetzung von den Dingen untereinander. Mittlerweile vernetzen wir mehr Geräte als Menschen. Und ich glaube, das ist halt spannend, wenn ja, irgendwann nicht nur ihr den Müll rausbringt, weil ihr merkt, er müffelt, sondern der Mülleimer sagt von sich aus euch Bescheid, ich muss doch bitte geleert werden, bis zu dem Auto, das sich selbst in die nächste Garage fährt, wo es repariert wird. Was ja auch das zweite Thema ist, also die Mobility, das vernetzte Fahren. Und ich glaube, das sind so große Zukunftsthemen, wo wir drauf setzen. Und natürlich ist dieser Markt auch umkämpft. Aber wir versuchen da unseren Fuß groß reinzusetzen.
Also, das sind dann so die ganz großen Themen der digitalen Transformation, womit ihr euch dann wahrscheinlich ja auch positionieren wollt, als jemand, der das mit vorantreibt und da ganz vorne mit dabei ist. Kannst du vielleicht kurz sagen, wo solche Themen herkommen? Werden die in der Redaktion besprochen oder schließen die sich euch ganz natürlich? Oder guckt ihr, was machen unsere Wettbewerber für Themen und da wollen wir auch gerne rein? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, zum einen sind wir Sprecher nach Themen aufgeteilt. Jeder hat so seine Personen im Unternehmen, über die man dann regelmäßig sich austauscht und Geschichten findet. Oft kommen Kollegen auch von sich aus auf uns zu und schlagen Geschichten vor. Da müssen wir dann auch manchmal gucken, ob das dann wirklich so passt. Aber das ist sehr, sehr hilfreich. Ansonsten, ja, ich hatte dieses berühmte Trüffelschwein vorhin schon mal eingeführt. Also man muss halt einfach immer überall gucken, nochmal einen Stein umdrehen und sich vielleicht mit Kollegen nochmal austauschen, wäre das was. So gehen wir dann meistens vor. Natürlich wollen wir am liebsten ein Thema haben, bevor es der Wettbewerb gemacht hat. Das ist natürlich das Eleganteste, aber natürlich gibt es da auch mal gute Ideen. Da kann man auch mal schauen, was man hätte auch machen können.
Darf ich noch ganz kurz? Was ist denn gerade für euch, weil das interessiert mich wirklich persönlich auch, was ist denn für euch gerade so der spannendste Kanal für Content Output, was so Stories und diese Themen angeht? Also nicht nur die Kommunikation rund ums Unternehmen, sondern ja, die Themen, die ihr besetzen wollt. Wo publiziert ihr die am liebsten und wie?
Ich würde da klassisch über einen Themenmix sprechen. Und ich finde, es ist auch immer gefährlich, immer nur über eigene Kanäle zu denken und sagen, ich hau da meine Sachen rein und irgendwer wird es schon lesen, sondern sich immer anzugucken, was ist meine Geschichte und wen kann ich damit erreichen. Und da wollen wir auch immer eine Verbindung zwischen klassischer Medienarbeit, also Journalisten vielleicht etwas exklusiv geben, ein Interview mit einem CEO anbieten. Und dann, klar, unsere eigenen Kanäle sind dann auch ein schönes Beiwerk und natürlich auch eine Quelle für Journalisten. Das ist ja für die ja auch eine gewisse Art Vorarbeit, die man leistet. Hier gibt es nette Content Pieces. Ja, und da setzen wir viel auf unsere, die angesprochene Medienwebseite, die blogartig gestaltet ist und wir locken sie dann auch gerne über Twitter beispielsweise oder LinkedIn dann auf unsere Seite.
Was schätzt du denn, für wen produziert ihr mehr Content? Für die Journalisten, die darüber berichten sollen, oder für die Verbraucher, die das vielleicht persönlich interessieren könnte?
Also ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden, dadurch, dass wir irgendwie getrennt sind mit Marketing,
Ja.
glaube ich, dass die in ihren Plattformen nochmal stärker auf den Endkonsumenten gehen, aber ja, der Konsument unterscheidet da auch nicht mehr. Und ich glaube, ein Journalist ihm zu
Ja.
sagen, du sollst in diesen Kanal gehen, ist auch schwierig. Deswegen, unser Ziel ist tatsächlich eher die mediale Welt anzusprechen, aber ich glaube, da draußen ist das vielleicht nicht so ganz einfach zu sehen, auf welchen Kanal soll ich jetzt und welche Seite ist für mich relevant. Also da ist auch viel immer Austausch und ja, Werbung für die eigene Plattform notwendig, um die Kollegen dann in die richtige, ja, Plattform zu locken.
Ihr habt euch ja auch getraut, euren CEO in den Vordergrund zu rücken und den zu platzieren. Habt ihr für auch gerade für die CEO-Kommunikation beim Kommunikationskongress vom Bundesverband der deutschen Pressesprecher einen Preis abgesandt? Kannst du dazu ein
Glückwunsch
bisschen was
dazu.
sagen? Genau, nochmal herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Was hat euch dazu bewogen, ihn da so in den Mittelpunkt zu stellen, beziehungsweise ihm eigenes Sprachrohr zu geben? Und gibt es ein bestimmtes Thema, mit dem ihr ihn platziert, oder ist es auch eine bunte Mischung?
Ja, zum einen danke für das Lob und die Glückwünsche und zum anderen ist es ein Preis, der generell eine Kampagne um ihn herum ja, betrifft. Also uns ist es wichtig, dass Social Media ist eine Komponente davon, aber es ist ein, ja, ein schöner Bauchladen an verschiedenen Mitteln, um ihn zu positionieren, sowohl intern als auch extern in den Medien über die Social Media Kanäle. Und ja, er ist von Ursprung her ein Marketier, deswegen ist er auch gerne und aktiv draußen und promotet das Unternehmen, wofür er steht. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, da heutzutage Menschen nicht mehr Unternehmen folgen, sondern Menschen. Und ein Unternehmen ist dann authentisch, wenn man demjenigen, der es führt, glaubt. Und ja, weil wir sagen, wir sind die Gigabit Company, also wir wollen die Nummer eins in Schnelligkeit, in Innovation und Digitalisierung sein und wollen halt ja, zeigen, dass Digitalisierung was Schönes ist und was Positives. Und das sind auch die, vor allem die Themen, die er ja, darüber kommuniziert. Es geht viel um Digitalisierung, künstliche Intelligenz, um schnelles Internet, zum anderen aber auch Bildung. Weil ja Bildung viele wichtige Stellschrauben legt, um in der digitalen Welt zu Hause zu sein. Und da ist unter anderem Programmieren auch ein großes Steckenpferd, das wir mit der Vodafone-Stiftung auch vorantreiben, also wo es schon im Kindergarten ans Coden geht.
Sehr cool, da fällt mir Moin World zu ein, mit denen wir hier in Hamburg kooperieren oder wir unterstützen die, die sich darum kümmern, dass ja vor allem Frauen mehr in diese Code-Welt eintauchen. Die haben aber jetzt auch ein Projekt, dass sie konkret in eine Schule gehen und dort Coden mit in den Unterricht einbinden, was ja dann in eine ähnliche Richtung geht, dass man einfach viel, viel früher den Nachwuchs heranführen muss, ihn zeigen muss. A, ist es nichts, wovor man Angst haben muss. B, ist es was, wo man auch Spaß haben kann, was irgendwie nicht dieses klassische Bild von Nerds so abzeichnet, sondern ja, um da einfach die Hemmschwelle zu nehmen und die Leute ranzuführen. Ja, cool,
Total
dass ihr das
wichtig,
auch
wichtig.
macht.
Ja, und ich glaube auch nicht jeder, der programmiert, wird Programmierer, sondern eher das Verständnis dafür zu setzen, ist da wichtig.
Das glaube ich auch. Darum ist auch bei uns so. Wir sind ja ein kleineres Unternehmen, aber immerhin auch in der digitalen Welt unterwegs und auch damit konfrontiert, dass wir eben digitale Dienstleistungen anbieten, also Dienstleistungen rund um Produkte, die irgendwer mal gecodet hat oder ständig daran weitercodet. Und wenn wir die kommunikativ begleiten oder vermarkten sollen, ist doch für uns natürlich unglaublich wichtig, halbwegs zu verstehen, wie so ein Tool aufgebaut ist. Also wir müssen es natürlich nicht selber rekreieren können, aber die Infrastruktur zu verstehen, hilft ungemein, um dann ja, entsprechend einschätzen zu können, was ist mit dem Tool möglich und was hat das für einen Stellenwert oder so. Und darum ist tatsächlich, glaube ich, sehr wichtig, so ein gewisses Grundverständnis für Programmiersprachen und Technikinfrastrukturen Leuten zu vermitteln, ja, damit man nicht ganz schnell zu den Abgehängten gehört, wie man das vielleicht heutzutage von Opa kennt, der das Smartphone nicht bedienen kann. Ich glaube, das sind wir dann irgendwann, wenn wir überhaupt keinen Plan davon haben, wie eine Zeile Code grundsätzlich aufgebaut ist. Und darum natürlich, wenn man sich ja wie ihr auch oder wie wir auch als digitalen Transformierer sieht und versteht, sollte man da auf jeden Fall Ressourcen reinstecken. Und das auch ganz ernsthaft, weil ich habe das Gefühl manchmal, dass das ein bisschen, dass es auch so ein bisschen so ein cooles Thema ist gerade, ne? Also ja, wir beschäftigen uns mit Coden und so, dass das sozusagen zum guten Ton gehört. Aber ich glaube, gerade für Unternehmen wie uns ist es für die Nachhaltigkeit der eigenen, ne, Jobsicherheit sehr wichtig, das voranzutreiben.
Definitiv, ja. Du sagtest, dass
Ach,
klar,
übrigens, nur ganz kurz noch einmal, was ich habe letztens irgendwas gelesen von wegen, dass irgendein Verlag oder irgendein Medium macht jetzt auch irgendwas mit Coden und da habe ich gelesen, was man leider viel zu oft sagt und unbedarfterweise, ja, Coder sind nicht immer nur die fetten Nerds aus dem Keller. Und ich denke mir, lass doch die fetten Nerds aus dem Keller in Ruhe. Das ist fette Nerds aus dem Keller-Shaming. Und die darf es auch ruhig noch geben. Das wollte ich einmal loswerden.
Sehr gut.
Du hattest vorhin erwähnt, dass klar, die klassische Verbraucherkommunikation eher im Marketing liegt. Aber wie könnt ihr das überhaupt auf den Social-Media-Kanälen steuern? Weil wenn irgendein Endverbraucher irgendein Problem hat, dann schießen die heute ja auf allen Kanälen, die sie irgendwie finden. Da unterscheiden sie nicht, ist es ein Kanal, der von der Kommunikationsabteilung gemacht wird oder ist es irgendwie jetzt die Social-Media-Plattform, wo ich wirklich den erreiche, der mir bei meinem Problem irgendwie helfen kann. Wie geht ihr damit um, dass ihr die Leute trotzdem relativ schnell abholen könnt und denen dabei hilft, dass deren Problem auch an die richtige Adresse kommt bei euch im Unternehmen? Ja, und es, die aber auf der anderen Seite nicht euren gesamten Social-Media-Kanal einfach voll spammen, weil sie irgendwie gerade ein Problem haben und vielleicht auch selber das Problem irgendwie verursacht haben.
Ja, da sprichst du ein gutes Thema an. Ja, der Verbraucher draußen unterscheidet nicht zwischen Kanälen. Da steht Vodafone drauf und da soll auch bitteschön Vodafone drin sein. Und zum anderen sehe ich das dann auch genauso wie der Kunde. Ich möchte dort mein Problem abladen, wo ich mich gerade befinde. Und ich finde, da sollte ein Unternehmen auch reagieren können. Wir versuchen es dann ein bisschen mit Erziehungsmaßnahme, indem wir zeigen, wenn wir dir helfen können oder wenn du möchtest, dass wir dir helfen, bitte schick eine Nachricht an den Servicekanal und da, ja, so durch so ein Learning, dass die Kunden dann auch immer den Kanal nutzen, aber nee, die unterscheiden nicht. Es ist einfach, Vodafone steht da und ja, das ist leider immer noch ein Problem, aber ich glaube, da, wenn man Kanäle aufmacht, dann muss man sich dessen auch bewusst sein und die Kunden auch ernst nehmen, weil die sind am Ende diejenigen, die einen gut finden sollen und dann auch am besten auch einen Abschluss bei uns machen. Und ich finde, man kann sich heutzutage vor allem dadurch differenzieren, indem man einen super Service anbietet und eine gute Netzqualität. Und das fängt dann natürlich auch bei Social Media an.
Ich glaube, da ist sogar eine richtig große kommunikative Chance drin, für sich selber Werbung zu machen, wenn man auf solche genervten Kundenanfragen gut reagiert. Man kann es ja nicht besser zeigen, dass man einen guten Kundenservice hat, anstatt das Problem dann vielleicht zu lösen oder höflich oder wie auch immer genau das zu tun, was dem Kunden jetzt weiterhelfen würde. Und schon hat man diese Negativkommentar für sich genutzt und was Positives verwandelt.
Das zum einen, und ich finde, dass es zumindest eine kleine Veränderung mittlerweile sichtbar ist, weil es gibt auch Menschen, die etwas posten, wenn sie zufrieden sind. Das ist zwar noch die Minderheit, aber es gibt sie schon. Oder die zumindest in dem Moment, in dem man ihnen dann geholfen hat, bei dem Social-Media-Kanal auch einen Kommentar hinterlassen, alles klar, jetzt klappt's, vielen Dank, dass ihr mir schnell geholfen habt. Und das ist natürlich das Optimum, wenn jemand, der erst ein Problem hatte, ja dann ihm geholfen wurde und er auch bestätigt, dass ihm geholfen wurde. Und um dem Ganzen das i-Tüpfelchen noch aufzusetzen, ist natürlich das Beste immer, wenn sich dann andere User einmischen und sagen, ja, aber du musst das und das und da steht es doch schon, haben sie dir doch schon beantwortet, deine Frage. Wenn die das dann untereinander ausmachen, gibt es ja manchmal auch.
Ja, absolut. Das stimmt.
Ich glaube, so macht man Nörgler auch zu Fans, indem man denen hilft. Und dann, das hatte ich schon häufiger mal, jetzt gar nicht mal im Social Web oder so, sondern auch, wenn mich irgendeine, sagen wir, es hat irgendwas nicht funktioniert und ein genervter Interessent, Kunde, Leser, was auch immer, schreibt mir eine genervte Mail und will eigentlich so ein frustlos werden, aber da passiert etwas Unerwartetes und zwar ihm wird geholfen und man findet eine Lösung für sein Problem, dann ist er auf einmal dann, ja, also da spürt man richtig, wie sich das so entladen hat und dann so, ja, so eine positive Grundstimmung übrig bleibt.
Ja, und ich glaube, das sind auch die Sachen, die du dann mit deinen Freunden teilst. Und das Erste, was ich höre, wenn ich auf einer Party bin, ist irgendwie, boah, euer Netz ist ja im Tunnel so schlecht oder, boah, ich hing wieder ewig in der Service-Schleife. Und das ist dadurch das, was du erlebt hast, das teilst mit deinen Freunden und dann überlegst du eher, entscheidest du dich für das Unternehmen oder dann eher doch nicht.
Wie reagiert ihr denn auf solche Kundenanfragen? Also habt ihr irgendwie einen 24-Stunden-Service oder könnt ihr zum Teil schon mit Bots arbeiten, wo so die Hauptprobleme irgendwie abgefedert werden? Wie stellt ihr das sicher, dass auch eine schnelle Antwort erfolgt? Also sowohl beim Endverbraucher, aber vielleicht auch beim Journalisten, weil ich meine, in dem Moment, in dem irgendwo ein Problem auftaucht, das kann auch mal spät abends sein, ja, wie könnt ihr das abfedern?
Ja, also im Service bei Social Media sind wir 24 Stunden erreichbar und auch an unserer Hotline. Also wir versuchen rund um die Uhr den Kunden zu helfen und auch mit einer gewissen Servicezeit, dass wir das auch so schnell wie möglich bearbeiten. Journalisten können uns zwischen 7 und 22 Uhr erreichen. Wir wechseln uns da auch im Team ab. Also man ist dann von Montag bis Montag im Einsatz, um in den Zeiten auch am Wochenende erreichbar zu sein. Am Wochenende, puh, erst ab 9 Uhr zum Glück. Aber klar, es kann ja immer irgendwie was sein. Es kann eine größere Störung sein, Ausfall, politisch irgendwas Relevantes. Oder der Journalist möchte ein Statement, weil er eine Geschichte zu einer Sache vorbereitet. Und da denke ich auch, in der heutigen Zeit ist es sehr wichtig, dass man immer erreichbar ist. Und solange man sich das abwechselt, ist das auch gar kein Problem. Und ich glaube, solange man auch noch für seinen Job brennt und das gerne macht, finde ich, ist das ein super Service. Und der ist aus meiner Sicht auch nicht wegzudenken.
Ich glaube, das ist vor allem sehr wichtig, dem Interessenten, ob es jetzt ein Verbraucher oder ein Journalist ist, die Möglichkeit zu geben, die Informationen auf genau die Art zu bekommen, wie er sie gerade haben will. Denn ich persönlich finde nichts weniger oder wenig noch nerviger, als wenn ich irgendwo anrufen will, aber ich finde die Nummer nicht, ich will eine E-Mail schreiben, aber es geht nur ein Chatbot auf. Oder also ich habe nur die eine Möglichkeit, die das Unternehmen jetzt gerade für richtig hält, um in Kontakt zu treten. Ich glaube, es ist wichtig, also vielleicht einmal so eine Art. Wahrscheinlich wurde eine Frage schon beantwortet, Segment zu haben, wo man einfach nachschauen kann, aber wo man dann vielleicht sich entscheiden kann, Chatbot zu nehmen, wo man mit ihm chatten kann, weil ich gerade keine Lust habe zu reden oder auch irgendwo anrufen kann, ohne mich durch 83 Warteschleifen durchzuklicken, was natürlich manchmal schwer ist bei einem großen Unternehmen vielleicht, oder eben auch eine Mail zu schreiben oder so, dass man da so ein bisschen die Wahl hat, wie man in Kontakt treten will. Ich glaube, das kann auch schon viel dazu beitragen, dass der erste Ärger verpufft ist oder viele Informationen oder viele Anfragen sich schon erledigen oder so. Da macht es, glaube ich, der richtige Mix.
Ja, absolut. Also du hattest eben ja auch nochmal den Chatbot angesprochen, den haben wir auch. Also man kann sich per SMS mit einem Chatbot unterhalten und viele Fragen auch schon direkt klären über Amazon, Alexa kann man seine Fragen stellen. Und ja, Hauptsache, man kann dort sein Problem besprechen, wo man gerade ist. Und ganz wichtig auch, dass dann, wenn du das nächste Mal dann anrufst, dass der Kollege oder die Kollegin dann genau die gleichen Informationen hat. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, damit man sich
Das
als
stimmt
Kunde
auch, ja.
abgeholt fühlt.
Ist für euch sowas wie News-Updates per WhatsApp oder Facebook Messenger auch interessant eigentlich?
Ja, also wir nutzen jetzt auch seit einiger Zeit WhatsApp, wo wir ja Infos rüber verteilen, vor allem auch nochmal unseren Blog, unsere Medium-Webseite verlinken. Ich glaube, da man viel in einer E-Mail-Flut ist, ist gerade WhatsApp ein guter Kanal, um dann nochmal größere Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich finde, das ist ein sehr charmantes Tool, sehr, sehr nützlich.
Also nutzt ihr auch in der Kommunikation mit Journalisten?
Also es das ist vor allem eine Push-Notifikation, um unsere Informationen nach draußen zu senden. Dann obliegt es jedem bei uns selber, wie gut er mit seinem Journalisten verdrahtet ist und über welche Kanäle er dann mit ihr oder ihm funkt. Mache ich auch durchaus, klar. Oder auch über Twitter habe ich mal jemanden per direkte Nachrichten ein Thema angeboten. Ich glaube, man muss irgendwann, ist ja, heißt nicht ohne Grund Public Relations, ist alles Beziehungsarbeit und man muss rausfinden, ob man per Du, über welchen Kanal, lieber per Telefon oder bloß keine E-Mails. Das finde ich immer sehr spannend bei jedem einzelnen Journalisten, wie es dann funktioniert.
Du, Karin, bist ja jemand, der wahrscheinlich noch die nächsten Jahre, noch viele, viele Jahre lang in der PR arbeiten wird und die Branche mitbewegen wirst auf deine Art, weil du einfach das machst so. Gibt es dann irgendwelche Themen oder Dinge, wo du sagst, so da würde ich gerne noch hinkommen, das wäre jetzt irgendwie, oder auch ob jetzt das Unternehmen oder du selber so, das wäre so die nächsten Schritte, die man in der Kommunikation irgendwie erreichen sollte, das macht man noch nicht gut genug?
Wo ich jetzt auch stärker drin arbeite, und ich glaube, das sind einige Unternehmen auch schon besser aufgestellt, ist es zu sehen, dass man ja eine Schwarmintelligenz im Unternehmen hat und dass man noch stärker die Mitarbeiter, die im Hause sind und die oft auch ja hoffentlich sehr gerne für das Unternehmen arbeiten, auch dieses Gefühl nach draußen bringen können und auch positive Geschichten über das Unternehmen erzählen und quasi ein verlängerter Arm der Unternehmenskommunikation sein können. Und das Thema, da arbeiten wir auch gerade mit einigen Kollegen bei uns im Haus dran, das möchte ich noch viel stärker treiben. Ich glaube, da haben noch nicht alle Unternehmen so großes Potenzial gesehen. Und zum anderen das Thema, was wir vorhin schon angesprochen haben, dass man Manager auch stärker personalisiert und in sozialen Medien bringt, sofern es denn zu dem Kollegen passt oder der Kollegin. Das sind für mich wichtige Trends. Ansonsten hoffe ich, dass wir irgendwann schaffen, in den Kommunikationsabteilungen endlich mal die Wände runterreißen und nicht mehr in intern und extern denken, sondern wirklich in, wir wollen tolle Geschichten erzählen und Hauptsache, sie knallen und kommen gut an und es geht nicht darum, ob wir jetzt interne oder externe sind.
Hast du denn noch ein paar Tipps für irgendwie coole Tools für uns? Weil gerade, wo es bei euch noch die Wände gibt zwischen interner und externer und Marketing und ihr müsst euch ja trotzdem nonstop bei den wichtigen Themen abstimmen, wie macht ihr das? Macht ihr das noch klassisch über E-Mail? Habt ihr andere Tools, wo du sagst, okay, ohne die ist es eigentlich gar nicht mehr denkbar, da einen reibungslosen Ablauf aufrechtzuerhalten?
Also ich glaube nicht, dass ein Tool jemals das lösen kann, wenn du es auf der persönlichen Ebene nicht hast. Deswegen ist für uns ganz wichtig der persönliche Austausch. Wir kommen wöchentlich zusammen und auch mehrmals die Woche und dann monatlich in einem größeren Umfang, weil das gesprochene Wort und der direkte Austausch, da kommen immer die besten Ideen bei rum. Das ist sehr wichtig. Zum anderen arbeiten wir gerade dran an einem Planungstool. Damit wir schon direkt die Ideen abspeichern können und schauen können, wer plant für wann was, was muss noch vorbereitet werden, wo kann man sich vielleicht dran bedienen und die Idee weiterspinnen. Ansonsten arbeite ich viel mit Todoist, um meine ganzen Sachen, die ich auf dem Tisch habe, abzuarbeiten. Ansonsten haben wir ein internes Chatprogramm, mit dem wir gerne auch zusammenarbeiten. Ansonsten ist es ein wenig schwierig, ganz neue Tools einzuführen, weil sie bei uns auch erstmal alle freigegeben werden müssen. Aber ja, natürlich klassisch den Hörer in die Hand greifen, über E-Mail. Ansonsten, ich glaube, dass man einen gemeinsamen Ideenspeicher und Planungstool, da kommt man nicht mehr drum herum.
Arbeitest du noch hauptsächlich am stationären Rechner, am Laptop oder eher am Handy? Was ist so dann dein Hauptarbeitsgerät?
Hauptarbeitsgerät ist ein Laptop, den kann ich überall mit rumnehmen. Ich kann ihn anstecken an meinen großen Bildschirm, wo ich meistens sitze, aber ich kann überall sitzen am Campus, das ist völlig egal. Ich mache auch viel Homeoffice oder kann auch im Café arbeiten und mein Smartphone ist dann auch immer mit dabei. Also das sind meine Haupttools und mehr brauche ich gar nicht. Wir drucken auch gar nicht mehr. Wir haben einen Drucker auf der Etage und also mehr als vielleicht drei Blätter, die mal bei mir auf dem Tisch liegen, gibt es keine Ordner.
Also seid ihr auch schon anscheinend, oder du vor allem auch unterwegs in Richtung New Work, wie man ja heutzutage sagt, also das, die neue, moderne Art zu arbeiten, die eben zum digitalen Leben passt. Würdest du sagen, dass etwas ist, das bleiben wird, oder wird das so innovativen Unternehmen vorbehalten bleiben, die sich sowas mal trauen, die auf sowas Bock haben, oder wird sich das durchsetzen als die Art und Weise, wie man arbeitet, die New Work?
Ich glaube, es wird sich durchsetzen. Wir reden da schon ziemlich lange drüber und es gibt immer noch viele, die es noch nicht umgesetzt haben. Und ich glaube, vieles liegt einfach in der Unternehmenskultur. Ich glaube, es wird noch viel und lange Zeit dauern, aber man sieht ja auch den Trend, der durch die Gesellschaft geht und dass ja auch Frauen viel stärker in höhere Positionen kommen, endlich. Und trotzdem Familie ein ganz, ganz wichtiges Gut ist, um all das zu vereinen, ist gerade die veränderte Arbeitskultur sehr, sehr wichtig dafür. Und ich sehe da einen Trend und ich glaube, da steckt großes Potenzial drin. Also den Rückschritt sehe ich gar nicht.
Bei den 30 unter 30 sind auf jeden Fall auch immer ausgewogenes Verhältnis, habe ich so das Gefühl.
Du meinst von Männern und Frauen?
Ja, ich
Ja,
glaube
ich
so bei
glaube auch,
den.
dass das kein Zufall ist. Ich glaube, dass Nico das wahrscheinlich schon auch bewusst so macht, ne? Weil er da wahrscheinlich auch ein Zeichen setzen würde, kann ich mir vorstellen.
Das vielleicht schon, aber ich habe auch das Gefühl, dass zumindest die junge Generation, die nachkommt, die hat da einfach auch andere Ansprüche und die stellt das gar nicht mehr so stark in Frage und fordert das auch ein. Deshalb glaube ich, es wird jetzt
Ja,
gemischter.
vor allem, weil die auch damit, ich sag mal, also nicht damit aufwachsen, aber das Berufsleben eben so kennenlernen, wo sich das schon in
Ja.
diese Richtung entwickelt. Und dementsprechend natürlich, wenn die dann irgendwann die Entscheider sind, jetzt nicht sagen werden, ja, okay, wir machen es aber doch wieder so wie 2003, weil das war ja auch ganz geil.
Beziehungsweise sich genau die Arbeitgeber aussuchen, die sowas halt schon
Ja.
ermöglichen und in die richtige Richtung gehen. Insofern ist das wahrscheinlich auch ein großer Faktor im Hinblick auf Employer Branding und auf Recruiting, oder? Mit dem ihr ein
Ja,
großes
ich.
Asset habt, dass ihr sowas schon anbietet.
Absolut. Also ich kann mir fast gar nicht mehr vorstellen, ein Unternehmen zu wechseln, wo das nicht möglich ist. Also
Ja,
ich
geht mir auch
denke, für
so.
mich wäre das auch ein großes Entscheidungskriterium für meine Arbeitgeber.
Ja, ich finde es so wirklich ein spannendes Thema auch zu sehen, wie unterschiedlich weit Unternehmen da sind, ne? Also viele sind ja noch so auf dem Weg, führen hier und da was ein in die Richtung. Ist bei uns ja auch so, dass es halt diese flexiblen Arbeitszeiten gibt, du kannst von überall arbeiten, dies, das, jenes. Während manche Unternehmen, kann man ja auch mal ein Beispiel nennen, weiß ich von Tele5 ja jetzt zum Beispiel, dass die, glaube ich, dabei sind, sowas wie Abteilungen oder sowas mehr oder weniger komplett auszuhebeln über kurz oder lang und da in diese Richtung denken. Und da bin ich gespannt, ob sowas funktionieren kann oder ob man dann gesagt, okay, es gibt doch ein Ende der Fahnenstange irgendwie. Also ja, finde ich auf jeden Fall mega spannend und bin gespannt, wie wir in 5 bis 10 arbeiten, in 5 bis 10 Jahren arbeiten werden.
Die Schwierigkeit ist
Ob wir überhaupt
natürlich
noch
immer
arbeiten.
dann, wenn du ganz unterschiedliche Bereiche innerhalb von einem Unternehmen hast. Wenn du jemand bist, der produziert, der Produktion kannst du natürlich kein Homeoffice ermöglichen, weil die müssen an den Geräten stehen. Und dann ist die Frage, okay, wem erlaubst du es dann oder erlaubst du es überhaupt denen, die dann am Schreibtisch sitzen und dann kommt wieder der Betriebsrat und so. Also manchmal ist es schwieriger, als man denkt, aber ich glaube, man muss da einfach sich durchsetzen, neue Wege suchen.
Aber da haben wir auch das große Glück, würde ich sagen. Vielleicht ist es auch kein Glück, sondern wir haben uns diese Branche, in der wir sind, nicht zufällig ausgewählt, dass wir eben in einer Branche arbeiten, wo das mit vorangetrieben wird und wo es einfach möglich ist. Wenn ich keinen
Ich
Bock habe
glaube auch.
auf irgendwelche Schichtdienste, weil sie nötig sind vom Arbeitsablauf, so dann mache ich so,
Suche ich mir gar nicht erst den
genau,
Job,
ergreife
ja.
ich einen anderen Job und gehe in diese Medienwelt, die dann immer. Eben weil die sich immer auch so ein bisschen das auf die Fahne schreiben will, dass sie so cool ist und so solche Sachen mit als erstes umsetzt, nutzen wir dann so ein bisschen davon.
Vermutlich,
Das
ja.
stimmt. Ja, deswegen mal gucken, wo wir so in 5 Jahren sind. Jetzt momentan sind wir aber noch im Jahr 2018 und jetzt ist noch nicht alles da, wo wir es haben wollen. Wir haben alle noch unsere Pains im Arbeitsalltag. Wir sind noch nicht komplett in der digitalen Utopie angekommen. Und darum würde ich gerne von dir wissen, Karin, was sind denn so deine größten Pains momentan mit der Kommunikationsbranche, wie sie jetzt existiert?
Puh, gute Frage. Ich glaube, dass wir viel zu sehr noch Sender sind. Dass wir viel einfach sagen, wir schicken was nach draußen und pinnen es ans schwarze Brett und uns viel zu selten anhören, was wird denn eigentlich mit dem gemacht, was ich draußen dann rausgebracht habe und was wollen die da draußen eigentlich und was möchten sie erfahren? Ich glaube, wir sollten viel stärker aus der Sendementalität raus und nochmal wirklich nachfragen, was wird draußen gebraucht, welche Geschichten möchten sie hören, welche Informationen soll ich bereithalten? Da können wir noch einiges tun.
Da
Würde ich
braucht
auch
es ja auch,
unterstreichen.
ja total, aber es braucht ja auch einen gewissen Mut, das zu machen, weil man läuft ja Gefahr, dass sie oder was ganz anderes wollen, als man selber will oder das irgendwie doof finden, was man bisher gemacht hat oder so. Man kann es halt, also man muss dann vielleicht so mutig sein, ein Stück weit Kontrolle abzugeben, weil es dann eben nicht mehr eine Einspur, nicht mehr ein Kanal ist, der nur eine Spur hat, sondern in beide Richtungen geht.
Und nicht nur man
Absolut, aber
selber als
ohne.
Abteilung.
Aber ohne Wagemut kein Pioniergeist. Also ich glaube, wer nur auf den Moment guckt, der guckt auf den Stillstand und das ist Rückschritt und nicht Fortschritt.
Die Schwierigkeit ist, glaube ich, dann eher noch die Führungskräfte zu überzeugen, die das am Ende des Tages freigeben. Und wenn die halt nicht Kommunikatoren sind und das eh nicht sehen, ja, das ist dann, glaube ich, die größte Hürde, dass man sagt, nee, wir müssen umdenken und wir müssen eher gucken, was wird gebraucht und nicht so dies, ja, aber so wollen wir in der Öffentlichkeit dargestellt werden. Dann muss man sich halt verändern, dass man genau so dargestellt wird, wie es der Kunde im Endeffekt auch haben will.
Sehr schwierig, ja.
Ja, ich glaube, da kann man so ein bisschen von der Schnelllebigkeit des Internets profitieren. Denn es ist ja vieles so, also man kann in einem Tweet schon mal was sich trauen oder mal eine Frage stellen oder sowas. Das ist ja nichts, was für immer bleibt. Sondern ich finde, man kann einfach mal was, ne, was wagen, mal einfach mal ausprobieren und wenn es nicht klappt, mein Gott, dann ist es eine Woche später auch wieder vergessen, wenn das jetzt kein allzu großes Fettnäpfchen war. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es sich in diese Richtung so ein bisschen bewegt. So, jetzt würde ich gerne noch abschließend mit dir noch einen kleinen Themenkomplex behandeln, und zwar da geht es um die Art und Weise, was für ein Content man wohin spielt. Wir haben schon so ein bisschen darüber geredet, die ganze Zeit, so ein bisschen drumherum geredet, aber vielleicht können wir ein bisschen konkreter darüber sprechen. Zum Beispiel, was für eine Rolle spielt bei euch die Pressemitteilung in der heutigen Kommunikationswelt? Nutzt ihr das noch und wenn ja, wie? Und was habt ihr denn sonst für andere Ansprachen an eure Empfänger?
Ich bin der Verfechter davon, die Pressemitteilung ist nicht tot. Pressemitteilungen sind sehr wichtig, gerade wenn es darum geht, Neuigkeiten zu verbreiten, wenn es um neue Geschwindigkeiten, Produkte, einfach Neuigkeiten, die die Menschheit da draußen noch nicht kennt, zu verkünden. Klar, klassisch ist dann der Königsweg erst vorher, einen Journalisten exklusiv ein Thema zu geben oder vielleicht auch ein Interview zu führen, aber um die breite Masse zu erreichen, finde ich das sehr hilfreich. Früher haben wir das als klassischen PDF-Anhang gemacht. Mittlerweile ist es eine, ja, ein ein bunter Beitrag in einer E-Mail, der auf unsere Medium-Webseite geleitet wird. Und dort befinden sich dann ganz viele Fotos und Videos, Möglichkeiten vor allem für Online-Journalismus, sich daran zu bedienen, weil gerade die brauchen Foto. Ohne Foto würden sie oft Themen gar nicht übernehmen. Und zum anderen bedienen wir Journalisten auf dieser Seite auch mit Hintergrundstücken. Also zum Beispiel äußert sich ein Manager aus dem Rechtsbereich zu einem bestimmten Thema und es ist ein bisschen mehr personalisiert. Es geht um Zahlen und Fakten rund um das Unternehmen. Es gibt, wie gesagt, Bildmaterial zu allen möglichen Sachen. Also ich glaube, man muss so ein bisschen auch der Dienstleister sein, der eine Möglichkeit an vielen Geschichten und auch vor allem ja mittlerweile immer mehr Bild- und Videomaterial anbietet.
Habt ihr da eine große Schwierigkeit, Bild- und Videomaterial anzubieten? Weil du hast am Anfang gesagt, ihr bietet Dinge an, die kann man nicht sehen, die kann man nicht hören, die kann man nicht schmecken. Und das dann trotzdem auf ein Bild zu bringen oder bildlich darzustellen, ist natürlich schwierig. Wie macht ihr das? Arbeitet ihr viel mit Infografiken zum Beispiel, indem ihr irgendwie Dinge erklärt? Oder sucht ihr euch abstrakte Parallelen, um die Story zu spinnen und das dann auch bildlich darstellen zu können?
Sehr guter Punkt. Tatsächlich Infografiken helfen in der Sache. Ansonsten arbeiten wir viel mit anderen Unternehmen zusammen, wenn es darum geht, dass wir etwas vernetzen. Es geht um vernetztes Fahren, es geht um intelligente Mülleimer, wie ich schon gesagt habe. Und dann versuchen wir gerade mit diesen Sachen, die dann zum Leben erweckt werden, dank der Technologie, da ins Spiel zu kommen. Auch viel mit Personen, die eine Rolle spielen, zu arbeiten. Aber das ist in der Tat immer so ein Teilprojekt von deinem Projekt. Was ist die Fotosituation? Einmal runterschreiben und überlegen, wie sieht das aus? Und mittlerweile ist das in unsere DNA eingegangen. Also es gibt keine Geschichte mehr ohne Foto.
Ich würde noch gern von dir zum Abschluss eine Sache wissen, und zwar, wie steht Vodafone denn zum Thema Gamification?
Ja, cooles Thema. Wir haben in der internen Kommunikation genauso ein Projekt aufgesetzt. Das nennt sich Mission Digital. Props zu meinem Kollegen, nicht zu mir. Es geht darum, wir wollen ein digitales Unternehmen sein und das können wir nur sein, wenn die Mitarbeiter das selbst auch sind. Sie sollen sich damit beschäftigen, auseinandersetzen. Und so gibt es viele kleine Aufgaben, wie an Diskussionen teilnehmen, an Veranstaltungen und so weiter. Dort kann man dann Punkte sammeln und die Punkte wiederum gegen kleine Sachen einlösen. Also kann man spielerisch an das Thema herangeführt werden. Es ist auch super schön designt, es macht sehr viel Spaß. Und so kann man ein wenig Kind sein und trotzdem was bei lernen und man sieht, was der Vorteil von Digitalisierung ist. Und dafür hat ja, mein Kollege oder das Team meines Kollegen auch, ich glaube, mindestens zwei Preise bekommen. Echt ein super Projekt.
Also nochmal Glückwünsche von uns an euch. Das ist ja unglaublich. Nee, aber das klingt sehr spannend,
Danke.
interessant. Und ich frage das nicht ganz ohne Hintergedanken, denn ich wollte ganz geschickt überleiten zu einem eigenen Thema von uns, denn wir kommen langsam zum Schluss unseres Podcasts. Und darum ist es, finde ich, kurz Zeit für ein bisschen Housekeeping unsererseits, denn wir, News Aktuell, machen im März 2019 eine neue Veranstaltung, das Super Communication Land heißt es, kurz SUCOLA, wo es genau um solche Themen gehen soll, die du gerade so schön umrissen hast. Also wieder Kind sein, dabei was lernen und spielerisch eben ja, Wissen vermitteln. Das ist so ein bisschen das Oberthema vom Super Communication Land, wo dann ja, Experten aus PR und Marketing zusammenkommen werden, um spielerisch miteinander zusammen Workshops zu machen, Vorträge zu hören, Wissen zu vermitteln und so. Und ja, wir hoffen und vermuten, dass wir dich und oder deinen Kollegen dort in irgendeiner Art und Weise begrüßen werden. Genau, denn wir finden auch, Gamification ist ein super spannendes Thema und machen deswegen ein Event daraus.
Genau, die Einladung geht wahrscheinlich Ende November raus. Also stay tuned, es gibt nur begrenzte Plätze.
Genau, also wenn ihr diesen Podcast am Tag des Erscheinen hört, ist es der 29.10. und
29.11.
29. Der Podcast kommt am
Ach
29.10.
so,
raus.
ja.
Deswegen habt ihr hier schon so ein bisschen Vorabinformationen über die Promophase, die eigentlich erst in ein paar Wochen losgeht. Also ja, bookmarkt euch supercommunication.land. Was es geben muss, weil ich das jetzt gesagt habe. Mal gucken, ob wir es schaffen. Genau. Und ja, damit sind wir am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Ich möchte mich bei dir, Karin, ganz herzlich bedanken, dass du nicht nur einmal, sondern zweimal bei uns zu Gast warst und uns ein paar Insights über dich und dein Unternehmen gegeben hast. Vielen Dank.
Sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch und auch dir, Jelena. Vielen Dank, dass du auch wieder dabei warst. Das war wie immer sehr schön.
Schöne Grüße ins Rheinland.
Dankeschön
Ist
zurück.
doch Rheinland,
Düsseldorf, würde ich
oder? Sagt man
sagen.
es nicht?
Ja, alles klar. In diesem Sinne, liebe Leute, bis in ungefähr 2 Wochen. Ja, ich war Michael Klafke, meine Kollegin.
Janina von Jering.
Sagen Tschüss mit Ö und Düsseldorf.